ich sage Ihnen ein ganz herzliches Grüß Gott und einen recht schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist ganz berührend, wenn man in der Kirche als Mann für eine Frau einspringen darf. Das ist also selten genug. Insofern auch herzlichen Dank für die abermalige Einladung. Sie ahnen gar nicht, was es für einen Theologen bedeutet, in der Schottenpfarre zu reden. Denn Sie wissen ja, von hier ging die zweite Christianisierung Wiens aus. Und dank Ihnen hat sie gehalten bis heute. Sie wissen ja, dass die erste Christianisierung nicht gehalten hat. Die vom Süden kam. Nicht alles, was von Rom kommt, ist vom Segen. Diese Christianisierung Wiens hat nicht gehalten. Aber dann kamen die Schottenmönche aus dem Norden. Und die haben uns so imponiert, dass wir treu im christlichen Glauben bis heute geblieben sind. Und für einen Theologen, der an so vielen Orten reden darf und ein Zeugnis für Gott ablegen kann, ist es natürlich ein besonderes Zeugnis, wenn das in der Schottenpfarre ist. Und soll ich ihm sagen, wem ich das verdanke? Dem hochwürdigen Ehepaar Rosen. Ohne sie zu kennen, wäre ich heute noch zu Hause bei Frühstück und Kronenzeitung. Insofern, ich danke herzlich auch für die Wahl dieses Themas, denn Sie werden merken, es ist ja, Theologen reden ja nicht immer theologisch. Aber ein Thema, wer die Dunkelheit kennt, lernt die Sonnenstrahlen schätzen. Vielleicht wissen Sie, wem das Gedicht oder dieser Satz zugesprochen wird. Wenn Sie es nicht wissen, sagen Sie immer Goethe. Der passt zu 80%. Wenn Sie aber sagen, es war nicht Goethe, Heinrich Heine, haben Sie auch recht. Sie können also, es wird so vielen zugesprochen. Und heute darf ich auch zu diesem Thema sprechen. Aber von mir ist der Satz nicht, sondern ich habe den also angenommen. Mit der Dunkelheit sind natürlich diese Krisen gemeint, die also existenziell bedrohliche Lebenssituationen sein können. Und jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Diese Krisen gibt es ja nicht nur jetzt, sondern diese Krisen gibt es seit den Menschen gibt. Und mein Vortrag hätte vor 100 Jahren auch stattfinden können. Auch vor 1000 Jahren. Und wenn ich von Hiob spreche, dann wäre damals auch schon die Antwort auf dieses Thema von Hiob einfach gewesen. Sie wissen vielleicht, dass das Buch einer der 47 Bücher des Alten Testamentes ist, dass es so um das 2., 3. Jahrhundert geschrieben wurde und dass es so landläufig zur Weisheitsliteratur gezählt wird. Also dann ahnen Sie schon, was Sie für Bildungsbürger sind, wenn Sie sich für Weisheitsbücher des Alten Testamentes interessieren. Da gehört also schon viel Christianisierung dazu, dass Ihnen das etwas bedeutet. Und ich darf Ihnen sagen, gerade weil es diese Krisenzeiten schon immer gegeben hat und man immer schon diese Krisen auch bewältigen wollte, und Sie wissen so wie ich, es gibt die verschiedenen Bewältigungskriterien für Krisen. Und eine ist eben Religion. Vielleicht ist das sogar mit einer der Gründe, dass es Religion überhaupt gibt. Damals bis heute. Weil es Krisen gibt und weil es immer Versuche gibt, die Krisen zu bewältigen. Das heißt, es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten auch. Aber Religion hat die Fähigkeit, hier wirklich Krisen zu kompensieren. Und so manche Studien, empirische Studien, zeigen auch, dass es religiös aktiven Menschen im Durchschnitt, nicht im Einzelnen, wenn Sie jetzt sagen, meine Krise habe ich mit dem Glauben alles bewältigt, dann seien Sie heute die Ausnahme. Aber durchschnittlich geht es religiösen Menschen leichter, Krisen zu bewältigen, weil sie widerstandsfähiger gegenüber kritischen Lebensereignissen einfach sind. Und jetzt fragen Sie mich, woran mag das einfach liegen? Es gibt verschiedene Gründe. Einer der augenscheinlichsten Gründe, warum es für religiöse Menschen etwas leichter ist, manchmal Krisen zu bewältigen, ist, weil sie eingebettet sind in Sozialbeziehungen, in eine Gemeinschaft. Sie wissen vielleicht, dass man christlich-religiös nicht allein sein kann. Wenn Sie das meinen, dann fehlt Ihnen noch irgendetwas. Christliche Beziehung geht immer im Miteinander mit dem anderen. Das macht es uns auch so schwierig, weil wir die anderen kennen. Wir neigen ja, wir sind eingeladen zur Nächstenliebe. Jetzt schauen Sie sich Ihren Nächsten an. Denken Sie, das geht nicht. Deshalb neigen wir zur Übernächstenliebe. Wir haben auch die Türken gerne in der Türkei. Das heißt, ich darf Ihnen sagen, es ist gar nicht so einfach, in Sozialbeziehungen mit anderen zu leben. Aber eines sage ich Ihnen schon, allein ist auch das Paradies kein Paradies. Nicht einmal Gott ist alleine. Eine der schönsten Geheimnisse unserer Trinität, dass Gott selbst nicht alleine ist. Sie wissen, was das für ein Spiegelbild ist in der Trinität. Wie der Vater mit seinem Buben umgeht, wie viel Liebe die zueinander haben, diesen Geist, also diese Begegnungsfähigkeit, diese Beziehungsfähigkeit zeichnet den christlichen Glauben einfach aus. Ein Beispiel sage ich Ihnen auch, und das meine ich auch ganz persönlich. Es gehört zu den entscheidenden Glückserfahrungen des Menschen, gebraucht, gefragt, geschätzt, geliebt zu werden. Und das kann einem natürlich bei Krisenzeiten wirklich also helfen. Aber ich muss Ihnen auch eines sagen, man kann dieses Liebespotenzial der Menschen auch relativ rasch verlieren. Machen Sie sich nicht vom Applaus der Menschen abhängig. Wir haben vor wenigen Wochen Ostern gefeiert. Und wenn Sie sich erinnern, wie wir am Palmsonntag noch gesungen haben, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wenige Tage später ans Kreuz mit ihm. Das Liebespotenzial der Mitmenschen ist sehr gefährdet. Und abhängig kann man sich davon, sollte man sich nicht machen. Ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen kein persönliches Beispiel, sondern ein Weltbeispiel, das Sie vielleicht sogar einfach kennen von einer der größten Christinnen des vergangenen Jahrhunderts, Mutter Teresa aus Kalkutta, die ich ja selbst sehr bewundere und einmal auch das Glück hatte, sie also in Kalkutta zu sehen. Ich darf Ihnen sagen, sie hat selbst in einem ganz unglaublichen Maße zuerst die Liebe ihrer Mitschwestern, der ganzen Gesellschaft von Kalkutta erfahren. In einem ungeheuren Ausmaß. Sie ist ja Direktorin eines Oberstufen-Mädchengymnasiums in Kalkutta geworden. Sie war ja Schwester bei den englischen Fräuleins. Und dann hat sie irgendwie also doch den Ruf in sich gespürt, dass ihre eigentliche Aufgabe vielleicht wäre, doch in den Straßen Kalkuttas für die Armen und Kranken da zu sein. Dieser Ruf, den sie später als den Ruf Gottes gesehen hat, war stärker als die ganze Zuneigung und die Begabung, die sie als Direktorin hatte. Und jetzt hat sie wirklich um Entlassung vom Orden in Rom angesucht. Aber wie es so ist, Rom hat überhaupt nicht geantwortet. Die haben sich gedacht, was soll doch eine Schwester aus Kalkutta, die soll also jetzt im Ort treu bleiben, wenn sie das Gelübde abgelegt hat. Ich darf Ihnen sagen, das muss eine furchtbare Krisensituation für Mutter Teresa gewesen sein. Und tatsächlich, sie hat es nicht mehr ausgehalten und hat den Orden ungesetzlich verlassen. Jetzt ahnen Sie schon, was das für Sie bedeutet hat. Es war ein Liebesentzug von der ganzen katholischen Welt Kalkuttas, die jetzt sehr klein war, aber immerhin. Ihre Mitschwestern waren also entsetzt. Wie konnte eine Direktorin etwas sowas Ungesetzliches einfach tun? Und auch die Eltern waren sehr böse, denn ich darf Ihnen erzählen, dass unter anderem sie ohne ihre Schuld 3 Mitschülerinnen in der Oberstufe, die haben auch die Schule abgebrochen und sind mit ihr gegangen, wie sie dieses Sterbehaus gegründet hat. Die Eltern waren entsetzt, denn sie geben ja nicht ihr Kind in eine Klosterschule, damit es nicht einmal den Abschluss macht. Das heißt, tiefer kann man in der Abneigung nicht sinken wie Mutter Teresa in dieser Zeit. Und ich muss Ihnen sagen, Sie hat also alles nur im Vertrauen auf Gott. Ich habe manchmal gedacht, wie stark muss ihre Liebe zu Gott sein, dass sie das durchgehalten hat. Sie hat übrigens später ganz selten davon gesprochen. Zu dunkel war diese Zeit und zu strahlend war eben dann ihre Akzeptanz der katholischen Kirche. Denn ich muss Ihnen sagen, als das Sterbehaus erfolgreich war, als die Presseberichte immer besser geworden sind, hat Rom dann auch gedacht, naja, jetzt ist sie ja wieder auf einem guten Platz, jetzt hat sie sie vom Orden freigegeben. Ich möchte nicht mehr vorstellen, was passiert wäre, wenn das Sterbehaus kein Erfolg gewesen wäre, wie Rom dann reagiert hätte. Ich bitte Sie herzlich, nicht zu verstehen, dass alles, was aus Rom kommt, sofort gut ist. Man muss nur lang nur leben, dann guckt man drauf. Aber wenn Sie nur kurz leben, glauben Sie, es ist ein Chaos nach dem anderen. Mutter Teresa hat aus Vornehmheit, aus Liebe zur Kirche damals nie darüber oder ganz, ganz selten gesprochen. Und eine Bewältigungsstrategie, diese Krise zu bewältigen, war sicherlich ihr Glaube. Und ich darf Ihnen sagen, hier gibt es also lebendigste Beispiele, nicht nur Mutter Teresa, vielleicht hätten Sie auch so eines. Ich habe mir halt gedacht, weil das die Menschheit schon immer beschäftigt hat, bringe ich Ihnen den Hiob. Denn da haben Sie ja auch, wie einer in der Krisensituation, die ja Ärger gar nicht mehr sein könnte durch die vielen sogenannten Hiobsbotschaften, wie einer hier diese Krisen bewältigt hat. Wobei ich Ihnen am Anfang auch sagen möchte, wenn Sie mit dem Hiob nicht mitkommen gleich und das überhaupt nicht verstehen, dann ist das etwas, was die Menschheit seit immer schon begleitet. Wir sind nicht Hiob. Und das ist übrigens auch keine historische Figur, sondern es ist eine Weisheitsliteratur, wo man sich einfach gedacht hat, das wäre eine Möglichkeit, Krisen zu bewältigen. Und das ist eine Auszeichnung des Judentums, dass es solche Ideen immer in so Geschichten gepackt hat. Und die Geschichte bei Hiob ist so geschrieben, es ist mit Namen, mit Ort, mit Zeit, dass man glaubt, es ist alles historisch. Lassen Sie sich nicht verführen. Es ist eine Weisheitsliteratur, wo manches Mal die Orte stimmen, manches Mal es die Namen also gibt, aber im Grunde genommen soll sie selbst unser Herz berühren und vielleicht die eine oder andere Form in uns bewegen, dass wir uns so verhalten können. Übrigens, das Buch hier, es ist ein sehr kleines Büchlein und gehört eigentlich zu den Werken der Weltliteratur. Man hat es manchmal verglichen mit dem Prometheus von Aeschylus, manchmal auch mit der göttlichen Komödie von Dante, oder Sie können es auch mit Faust vergleichen. Nicht den Faust, den Sie im Burgtheater sehen, der ist verfälscht, gell? Aber den Faust, den Sie im Reklamheftel lesen können. Das ist also der Faust, den Goethe noch geschrieben hat, wo er sich bemüht hat, eben einfach so Weisheitsfragen oder Menschheitsfragen in Weisheit zu beantworten. Das Buch Hiob zeichnet sich aber nicht nur durch die Kraft der Sprache und die Fülle der Bilder, diese Zeichnung der feinen Charaktere aus und die Bewegtheit der Darstellung und der Leidenschaft der Lyrik, sondern das Buch zeichnet sich auch aus und vor allem durch die Antwort auf die Frage, wie gehe ich mit Krisen sozusagen einfach um. Und Sie wissen, das beschäftigt die Menschheit schon seit immer. Dietrich Bonhoeffer, der große evangelische Theologe, hat einmal gesagt, die Menschen werden einmal nicht daran beurteilt werden, was sie geleistet haben, sondern wie sie Krisen gemeistert haben. Und ich darf Ihnen sagen, gerade weil das jeden Menschen betrifft, kann man nur mit großer Demut, mit großer Zurückhaltung und mit großer Bescheidenheit über dieses Thema einmal sprechen. Vor allem auch deshalb, wenn man niemals solche Krisen durchgemacht hat, wie sie unter anderem Hiob oder auch viele andere Menschen mitmachen. Unsere Nachrichten sind voll von den Schicksalen von Menschen. Und manchmal denkt man sich, na Gott sei Dank, das habe ich also nicht. Zur Struktur selbst, die ist ja sehr merkwürdig. Sie hat selbst 42 Kapitel. Wenn Sie keine Zeit haben, lesen Sie die ersten zwei Kapitel und die letzten vier Verse des 22. Kapitels, des 42. Kapitels, dann haben Sie den ganzen Hiob gelesen. Dazwischen 40 Kapitel, über die werde ich Ihnen erzählen. Und Sie werden sehen, diese 40 Kapitel haben dazu geführt, wie er zu dem letzten Satz einfach kommt. Wenn Sie den letzten Satz aus Hiob nur lesen, denken Sie, na so bin ich nicht. Wenn Sie aber die 40 Kapitel zwischendurch lesen, denken Sie, na, bin ein bisschen hier, bin ja. Übrigens, ein Unterschied, Sie merken das sofort. Die ersten zwei Kapitel und die letzten vier Verse sind Prosa und die 40 Kapitel sind in Reimvers. Allein da sehen Sie schon, was das für eine literarische Begabung gewesen sein muss, die uns dieses Werk geschenkt hat. So aus dem 2., 3., 4. Jahrhundert vor Christus. Genau weiß man das ja nicht, aber so ab der Zeit. Man kann manchmal von einzelnen Worten, die es halt vorher nicht gab, feststellen, ab welchem Jahrhundert das einfach also ist. Und hier spüren Sie jetzt also, da wird am Anfang geschrieben, wer dieser Hiob ist. Und das muss ich nur sagen, jetzt lese ich Ihnen was vor, wo Sie sich denken, das bin ja. Hiob war untadelig, rechtschaffen, fürchtete Gott und mied das Böse. Jetzt können Sie sagen, na was ist da besonders? Ich muss weiterlesen, da können Sie nicht mehr mit. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Das geht sich bei uns bei 1,5% Kinder nicht mehr aus. Und jetzt lese ich Ihnen auch noch seinen Reichtum vor, denn den brauchen wir zum Schluss. Aber Sie brauchen sich die Anzahl nicht merken, aber ich sage Ihnen, er hatte 7000 Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Rinder und 500 Eseln. Das brauchen Sie, um diese Hiobsbotschaften, die ja bekannt geworden sind, zu ertragen. Die Geschichte ist jetzt folgende. Das ist eine sehr häufige Erzählform im Alten Testament, dass es einen Dialog zwischen Gott und dem Satan gibt. Im Alten Testament ist ja manchmal das Böse personalisiert. Das ist so stark drinnen, dass ich einige von Ihnen verdächtige, die ich nicht kenne, gell, dass ich heute auch noch glaube, das Böse ist personalisiert. Nein, das Böse ist in Ihnen nicht, aber in mir. Das heißt, das steckt in uns also drinnen. Im Alten Testament gab es dieses Gespräch zwischen Gott und dem Satan. Und der Satan geht eines Tages zu Gott hin und sagt, es ist ja kein Wunder, dass dich dieser Hiob liebt, weil er hat ja alles von dir. Er hat diesen Reichtum, er hat die Kinder, es geht ihm ja wunderbar. Aber du wirst sehen, wenn ich ihm das alles nehme, dann fällt er auch vom Glauben einfach ab. Und Gott willigt da ein, weil er ja schon war, er ist ja Gott, gell? Er weiß ja schon, wie das ausgeht. Er willigt ein, dass der Satan ihm einfach all sein Besitz einfach nehmen kann. Und jetzt kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Da kommt ein Bote zu Hiob und sagt, Nachbarvölker sind eingefallen und haben deine Rinder und Esel gestohlen. Und ein anderer Bote kommt und sagt, deine Schafställe sind alle verbrannt und alle Schafe sind tot. Und ein anderer Bote kommt, Feinde sind eingefallen und haben alle Kamele geraubt. Und dann kommt ein Bote und sagt, wie deine Kinder beim Essen waren, ist das Dach eingestürzt. Alle deine Kinder sind also tot. Alle erschlagen. Übrigens, seine Frau lebt noch. Wenn Sie das wundert, Sie können sie nicht freien, weil die kommt noch vor. Die ist nicht mehr so prominent beschrieben. Also manchmal denke ich mir, wenn die Axtsturm war, wäre eine frauengefährliche Stelle in der Bibel weniger. Aber die Frau lebt noch, die brauchen wir später. Und in diesem Augenblick, wie Hiob nichts mehr hat, geht er her und zerreißt sein Obergewand. Sie haben das heute auch noch im Judentum. Wenn Sie Jüdinnen kennen, dann sehen Sie an Ihrer Kleidung, die ja manchmal sehr schick ist und so weiter, gell, dass es oben eingenäht ist. Nach einem Jahr Trauer nähen Sie das dann wieder zu. Und beim nächsten Trauerfall reißen Sie es wieder auf. Und dann sagt sie, irgendwann kaufst du dann ein neues Kleid. Aber nur daran sehen Sie, das war die Tradition, die auch schon Hiob gehabt hat, wie er dieses Elend einfach gesehen hat. Aber dann fiel er auf die Erde und betete, und ich zitiere, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ich darf Ihnen sagen, wenn Sie das nicht sofort mitvollziehen können, dann sehen Sie einfach, was für ein lebendiger Mensch Sie sind. Man kann wirklich nicht verlangen, dass diese Frömmigkeit allen zuteil wird. Wir hatten schon das Glück, so viel zu haben. Aber so blieb Hiob seinem Glauben an Gott treu, trotz dieser furchtbaren Krise. Und da kommt der Satan noch einmal zu Gott und sagt, naja, es ist ja kein Wunder. Ich habe ihn zwar jetzt das Materielle genommen, aber seine Gesundheit hat er ja noch. Und dann sagt er zu Gott, und du wirst staunen, wenn ich ihm die Gesundheit auch nehme, dann wird er vom Glauben von dir abfallen. Sie wissen selbst, welche Bedeutung Gesundheit hat heute. Ja, bei uns ist also, selbst wenn du 80 bist, Hauptsache gesund. Das heißt, also die Gesundheit hat bei uns einen enormen Stellenwert. Das Blöde ist nur, nicht einmal kommt in der Heiligen Schrift vor, dass Jesus sagt, er soll jetzt gesund alle. Das ist ein bisschen komisch, gell? Hier hat sich das bei uns ein bisschen verschoben, dass wir ja nicht wissen, was uns die Ewigkeit bereitet. Deshalb denkt man, bevor ich mich auf so etwas Riskantes einlasse, habt ihr gesund und lang leben. Man müsste auch denen, die nur lang leben, sagen, sie werden auch sterben. Und es wäre halt dann auch gut, wenn sie irgendeine Vorstellung haben, außer sie sagen, es ist nichts. Das kann man auch sagen, gell? Aber sie können ja das annehmen, was Hiob angenommen hat. Und deshalb will ich Gott ein, ja, du kannst ihm die Gesundheit nehmen, aber das Leben nimm ihn sozusagen nicht. Und dann ging der Satan hin und schlug, so heißt es jetzt Hiob, mit einem bösartigen Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Es dürfte so eine Art knollenartiger Aussatz gewesen sein, ein unweigerlich schreckliches Sichtung. Und jetzt tritt die Frau des Hiobs auf den Plan. Und das kann man bis heute nicht klären, denn ich sage Ihnen, die Frau sagt jetzt, zick, Hiob, das hast davon, weil du an Gott so festhältst. Der kann dir gar nicht helfen. Verfluche ihn und dann wirst du sterben. Wir wissen bis heute nicht, wieso das die Frau sagt. Sagt sie das, um halt die Schwäche Gottes zu zeigen oder um wirklich Mitleid mit ihrem Mann zu haben? Denn wer sagt denn schon, verfluch Gott, dann wirst du sterben. Das heißt, die Stellung der Frau ist hier ein bisschen zwiedeutig, wie bis heute. Wer kennt schon manche Äußerungen der Frau, wo man nicht genau weiß, was meint sie eigentlich? Meint sie es gut oder meint sie es böse? Gell? Das traue ich mir als Mann schon sagen. Ich darf Ihnen noch sagen, und das haben Sie bei Hiob auch, dass er dann nicht weiß, liebt mich diese Frau oder will es mir loswerden, dass er sagt, verfluch Gott endlich. Und dann sagt aber Hiob zur Frau, wie eine Törin redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, dann nehmen wir auch das Böse gläubigen Herzens an. Und wenn sie jetzt sagt, das ist mir zu, dann sehen Sie den Unterschied zwischen Ihnen und Hiob. Das sind die Worte, die Hiob noch also sagt. Und man hat dann später gedeutet, was mag das für ein Glaube sein? Was mag das für eine unglaubliche Geduld sein, die Hiob hier seinem Glauben gegenüber anbringt? Er scheint ja von Gott gar nichts mehr zu erwarten, sondern es bleibt ihm nur der nackte Glaube. Man könnte fragen, was habe ich von so einem Glauben? Aber diese Frage stellt sich Hiob einfach nicht. Diese Geduld, die er hier fast mit Gott hat, ist also wirklich sprichwörtlich geworden. Und ein Geduldiger, sagt man, ist mehr als ein Starker. Das sind übrigens Sprüche Salomons, die schon vorher aufgezeichnet wurde. Ein Mensch, der eine schwere Leidenszeit mit Geduld erträgt und innerlich nicht kapituliert, ist natürlich eine sehr eindrucksvolle Erscheinung. Aber ich muss Ihnen gestehen, nicht jeder ist fähig dazu. Allerdings, das muss ich jetzt auch sagen, ist das nicht alles, was wir über Hiob sagen können. Denn jetzt sind die ersten zwei Kapitel zu Ende und jetzt beginnen diese 40 Kapitel bis zum Schlusswort. Jetzt wird es dann plötzlich ein Versmaß. Da erkennen Sie auch, jetzt ist ein großer Unterschied. Da wurde uns oder wollte uns der Endredakteur von dem Buch Hiob etwas ganz Besonderes einfach sagen. Er wollte sagen, so einfach ist es nicht, zu diesem Glauben einfach zu kommen, sondern es braucht da eine Lebensentwicklung, eine Lebensgeschichte, die Hiob halt auch durchgemacht hat. Und diese Lebensgeschichte ist in den 40 Kapiteln dann erzählt. Denn zuerst kommen dann drei Freunde zu ihm, die von Hiobs Krankheit gehört haben und die jetzt einfach kommen, um ihn einfach in dieser Krankheit, in dieser schweren Zeit zu trösten. Das Schöne an diesen drei Freunden ist, dass sie alle einen Namen haben und dass sie alle aus Ortschaften kommen, die man zum Teil also kennt. Das ist die Verführung solcher biblischen Geschichten, dass man meint, ah, das wird schon was Historisches. Also ist es nicht. Es ist eine Erzählgeschichte, um den Inhalt zu deuten, aber nicht die Geschichte. Es ist keine Bibel, ist kein Geschichtsbuch, sondern ein Geschichtenbuch. Diese Orte gibt es, aber diese Freunde sind also fiktiv. Und jetzt kommen sie einfach zu ihm und sie sehen, sein Zustand ist so qualvoll, ist so schrecklich, dass auch Hiob selbst sich wünscht, niemals geboren zu sein. Er wünscht sich, sinnvollerweise wäre es gewesen, ich wäre gar nicht geboren. Und so wünscht er sich einfach den Tod. Er versteht den Willen Gottes nicht mehr. Er wird ihm gänzlich unverständlich. Aber im tiefsten bleibt er diesem Gott treu. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das verstehen können. Man ist entsetzt über etwas. Er könnte ja auch Gott leugnen und sagen, es gibt ihn nicht. Das macht er nicht. Er ist kein Gottesleugner, sondern er ist ein Gottesankläger. Er setzt Gott auf die Anklagebank. Er sagt, es gibt dich, aber ich verstehe dich nicht, warum du so handelst, wie du handelst. Das ist fast etwas, was wir an anderer Stelle im Alten Testament als den göttlichen Zorn einfach kennen. Ich sage nicht, dass es manchmal Ehen gibt, wo man auch denkt, Herrste ist so unmöglich, aber verlassen tue ich sie nicht. Warum auch immer. Aber so müssen Sie sich das beim Hiob vorstellen. Er kann Gott überhaupt nicht verstehen, aber er kann ihn ja nicht leugnen, weil es ihn einfach gibt. Er ist von Gott restlos abhängig, obwohl er ihn so quält. Und er kann diese Qual auch wirklich nicht lösen. Hiob glaubt keinen Augenblick, oder so zweifelt keinen Augenblick daran, dass es Gott nicht gibt, dass all das von Gott kommt. Aber es bleibt ihm so undurchschaubar und so unverständlich und so unerträglich. Und jetzt kommen diese drei Freunde auch noch. Die Freunde sehen jetzt den Hiob und sie sehen, wie furchtbar er ihm zugerichtet ist durch die Krankheit. So schlimm haben sie sich sein Schicksal nicht vorgestellt. Und das verschlägt den drei Freunden die Rede. Man könnte meinen, sie sind ja wirklich Freunde. Tränen stürzen ihnen aus den Augen. Stumm schauen sie ihn an. 7 Tage und 7 Nächte, auch eine Symbolzahl. Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie manchmal das Schicksal eines Menschen mitbekommen, der Ihnen das erzählt, dass Sie auch nicht sofort eine Antwort wissen. Und nicht sofort sagen, na du, ich hab das auch gehabt. Und so, was das so die Hälfte. Wenn ihnen einer erzählt, du, ich war im Spital, sowas haben sie überhaupt noch nie gesehen, meine Krankheit, gell? Dass sie sagen, du, ich hab das auch gehabt. Das ist lieb, aber hilflos. diese drei Freunde, und das weiß das Judentum. Das Schönste ist, sie schweigen. 7 Tage und 7 Nächte. Wer von Ihnen in der Telefonseelsorge arbeitet, weiß natürlich auch, dass man Antworten nicht sofort geben muss, denn das weiß der selber auch, sondern dass es wichtig ist, dass man zuhört, dass man da, deshalb ist das Losungswort der Seelsorge, wir hören zu. Nicht sofort so, das habe ich auch gehabt und so weiter. Wie eine der berühmtesten Fälle ist immer, wie eine Frau nach einem 3-wöchigen Urlaub, also nach einem 3-wöchigen Reha-Aufenthalt wieder nach Wien zurückkehrt, ihre Nachbarin anruft und sagt, du, ich komme morgen, richt mir ein Frühstück her. Und sie kommt wirklich nächsten Tag und es war das Frühstück nicht hergerichtet. Und jetzt hat sie in ihrer Verzweiflung bei der Telefonseelsorge angerufen, jetzt war ich 3 Wochen nicht da und jetzt hat er mir nicht einmal das Frühstück hergerichtet. Jetzt ist es eine der Lösungen, nicht zu sagen, na, es ist ja nicht so schlimm, fahr zum Bahnhof, da haben die Geschäfte offen, oder der Biller am Neuen Markt hat da offen, da kriegst du alles. Das ist nicht die Lösung des Problems. Die Lösung des Problems ist, dass man 3 Wochen weg war und vergessen wurde, dass sich niemand darum gesorgt hat. Wie man Milch und Brot in Wien bekommt, das wissen wir alle. Dazu brauche ich nicht die Telefonseelsorge. Aber dass ich nicht geliebt bin, dass man auf mich vergessen hat, das schmerzt, das tut weh. Und jetzt muss ich wieder sagen, das haben die drei Freunde, das haben wir aus dem Judentum. Die wissen genau, du kannst nicht sofort sagen, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm, andere sind Sturm an dem Knollen aus und du lebst dennoch. Das hilft dem Hiob nicht. Sondern sie schweigen 7 Tage und 7 Nächte. Hier sehen Sie auch die Schönheit der Bibel, was das für ein großartiges psychologisches Buch ist. Heute sagt Ihnen das jeder zweitklassige Psychologe, die Erstklassigen sowieso, aber auch die Zweitklassigen wissen das also schon. Das heißt, Sie spüren hier die Kraft dieser Heiligen Schrift. Und nach 7 Tagen fangen Sie dann an, halt, Sie versuchen, ihn einfach zu trösten. Am Anfang finden Sie ja keine Worte, Sie bleiben stumm, aber dann antworten doch alle verschieden, und zwar, ich kann Ihnen nicht alle drei jetzt eins erzählen, sondern die Grundaussage ist, dass alle unterschiedlich vom Alter und der Herkunft sollen, sie wollen ihn alle trösten, beruhigen, besänftigen, nachdem sie seinen Ausbruch mitgemacht haben, dass er gar nicht mehr leben will. Und dann muss ich Ihnen sagen, trösten ist in so einer Situation äußerst schwer. Und oft wird Trost hier fahl. Und da denkt man, du hast ja keine Ahnung, sonst könntest du nicht so reden. Man darf Trost nicht mit wenigen Worten abtun, als ob man den Schmerz nicht ernst nehme. Bei Dostojewski heißt es mal an einer Stelle, als er eine Frau sieht, am Grab ihres einzigen Sohnes zu stehen. Und dann sagt der Frau, tröste dich nicht und lass dich nicht trösten, sondern weine und weine. Es ist schmerzhaft, den Sohn zu verlieren. Man kann nicht sagen, bei Gott ist alles geregelt, er hat es jetzt besser wie vorher. Weiß aber trotzdem zu jeder Stunde, wo du weinst, dass dein Sohn bei Gott ist. Das heißt, auf der einen Seite die Trauer zulassen zu weinen, es ist schmerzhaft, jemanden zu verlieren. Aber im Hinterkopf halt auch zu haben, aber vielleicht geht alles gut aus. Diese drei Freunde sind ja alle, wie wir dann später erfahren, hochgebildete Theologen. Und sie verstehen aber trotzdem nicht die Kunst des Tröstens. Und Hiob sagt zu ihnen, wahrhaftig, ihr seid die Rechten, mit euch wird die Weisheit sterben. Ihr seid leidige Tröster allemal. Seid ihr nun zu Ende mit euren erbärmlichen Worten? Und jetzt muss ich Ihnen nur sagen, was es für erbärmliche Worte sind. Das ist auch das Schöne an diesem Buch hier, dass Sie zuerst die Lösung erfahren und dann erst die Ursache, warum. Wie kann er das zu Ihnen sagen? Und was haben Sie eigentlich gesagt? Sie haben etwas gesagt, das auch uns bis heute einfällt. Gott segnet die Frommen und bestraft die Bösen. Bestraft die Gottlosen. Folglich muss Hiobs Unglück irgendetwas durch eine heimliche Sünde verursacht sein. Öffentliche Sünden hat er nicht. Er war untadelig, fromm, mied das Böse. Das hat er von ihm gewusst. Aber diese Theologen sagen, aber irgendetwas muss es in deinem Leben geben, was Gott so erzürnt hat, dass er dich so bestraft. Man fragt sich ja selbst, warum gerade ich. Manchmal kann man den Grund halt finden, wenn man zum Beispiel ein sehr ausschweifendes Leben hat, dass man manchmal halt dann irgendwie erkrankt, das kann man, aber es gibt ein Schicksal, da gibt es keine Ursache. Und das will Hiob nicht glauben. Er will nicht glauben, dass er irgendwo eine Sünde hat, die Gott so aufgeregt hat, dass er ihn so bestraft. Er wird fast irre an den Antworten der Theologen. Da gib doch zu, du brauchst das für uns nicht sagen, aber dir selber, irgendwas ist in dir, das Gott so erzürnt hat, dass er dich so bestraft. Das heißt, die Bestrafungstheologie ist ja heute auch noch immer bei uns da. Das heißt, wenn irgendwo Leid ist und so weiter, dann meint man, es ist also ein verursachtes Leid. Gibt es ja. Aber es gibt sehr viel unverursachte Leid. Wenn Sie zum Beispiel an das Leid bei Kindern einfach denken, da können Sie nicht sagen, das ist eine Schuld der Kinder oder gar der Eltern. Na, das wäre ja also noch ärger. Durch solche Worte fühlt sich hier bestenfalls angepredigt, und das war das Letzte, was er hören wollte. Und so unterbricht er immer wieder diese aufgesetzten Reden der Freunde. Der Redeschwall ist immer sehr geistvoll und fesselnd und langweilt nie, das stimmt schon. Aber für Hiob sind diese Freunde eben Menschen, die meinen, sie könnten das Handeln Gottes feststellen. Sie könnten beschreiben, warum Gott so handelt, wie eben er handelt. Passen Sie auf, wenn Sie also sagen, das hat die Ursache, weil du das und das und das hat Gott so gewollt, dann greifen Sie einfach in die Allmacht Gottes ein. Gell? Verstehe ich bei Ihnen, es gibt ja auch Menschen, die haben wirklich Allmachtsfantasien, aber wenn Sie nicht zu denen gehören, dann sind Sie ein bisschen bescheidener. Sobald Sie Gott hernehmen für etwas, meinen Sie zu wissen, warum er das so macht. Sie stellen sich mit ihm auf eine Stufe. Das ist schon bei der Eva nicht gut gegangen, wo die Schlange gesagt hat, und wenn du das isst von dieser Frucht, wirst du sein wie Gott. Ich sage nicht, dass das mit den Frauen allein angefangen hat. Es ist natürlich der Adam auch schuld, aber nur in zweiter Linie, weil er hat halt den Apfel bekommen und als charmanter Mann wollte er das Geschenk nicht ablehnen. Man hat auch interpretiert, dass es ein Kavaliersdelikt ist, auch wenn es ein Schaden für die gesamte Menschheit einfach war. Und ich muss Ihnen sagen, diese Streitgespräche, wo die drei Freunde eben den Hiob zwingen wollen, sag doch irgendwas, muss Gott nicht gefallen haben, das bringt also zu nichts, wie so oft Streitgespräche zu nichts führen. Der seelische Widerstand von Hiobs verstärkt sich immer mehr. Er will nicht sagen, dass er sündig geworden ist, weil er es ja auch nicht gewesen ist. Er kann sich gar nicht vorstellen, so böse gewesen zu sein, um das verursacht zu haben, was ihm hier einfach passiert ist. Und er will dahinter kommen, warum das Gott mit ihm tut, obwohl er ihn sich selbst nicht als schuldig sieht. Aber diese drei wollen das überhaupt nicht gelten lassen, sondern sagen, nein, es hat mit deiner persönlichen Schuld zu tun. Und dann explodiert der Hiob einmal und jagt die drei natürlich vor und sagt, denn ihr überdüngt die Wahrheit mit Lügen und Pfuschärzte seid ihr alle. Oh, dass ihr doch stille schweiget. Das richtet sich an die Theologie. Damals wie heute. Lassen Sie sich nicht versuchen, verführen durch die Theologen, die meinen, die Wünsche Gottes und die Absicht Gottes darlegen zu können. Selten ist Theologie so demaskiert worden wie bei Hiob. Deshalb lesen wir auch in den Lesungen den Hiob nicht gern, weil dann natürlich die Theologen demaskiert würden, wie sie meinen, wirklich Gottes Ratschluss zu kennen. Bist du böse, bestraft er dich, bist du gut, dann lobt er dich. Gott braucht nicht die Hilfe von uns scheinbar listigen Menschen. Gott führt seine Sache schon selbst an. Das hat Hiob in prachtvoller Klarheit für alle Zeiten einfach gesprochen. Die Schultheologie ist immer eine Ideologie und deshalb nicht ident, was Gott mit den Menschen einfach vorhat. Deshalb kann Hiob auch zu den drei Freunden sagen, wie ist euer Trost so nichtig und eure Antworten, sie bleiben nur Falschheit. Und dann verlassen die drei Freunde Hiob und jetzt geht Hiob direkt auf Gott zu. Er öffnet ihm jetzt sein Innerstes. Und ich denke mir, so restlos offen und ehrlich hat zu Gott fast keiner gesprochen wie er. Zumindest schriftlich ist das nie so dargestellt. Jede Heuchelei war ihm einfach fremd. Er rieb sich an Gott, aber er kommt von Gott nicht los. Und er wirft ihm alles entgegen, was ihm so einfällt. Er schleudert Satz gegen Gott. Die Pfeile, und dann sagt er auch, Gott, deine Pfeile stecken in mir. Gott, dein Zorn zerreißt mich. Er zerschmettert mich. Gott, warum? Ein dramatischer Kampf Hiobs mit Gott. Sie sind kein Gottesleugner, sondern ein Gottesankläger. Hiob zweifelt keinen Augenblick an der Existenz Gottes, aber er kann sein Schalten und Walten nicht begreifen. Und deshalb setzt er ihn auch auf die Anklagebank. Und er sagt ihm auch Gott, du scherst dich nicht, ob einer fromm ist oder unfromm, ob einer brav ist oder schlimm. Das kümmert dich alles nicht. Wenn sie denken, wie viele Jahrhunderte wir versucht haben, Menschen an die Religion zu binden, weil wir ihnen gesagt haben, wenn du bös bist, dann kommt das und das auf dich zu. Gell? Und man hat sich halt gefürchtet. Heute haben sich einige schon befreit und wissen, dass das nicht alles mit der Strafe Gottes einfach zu tun hat. Aber Hiob ist fassungslos, dass Gott sich keinen Deut schert, dass er selbst so untadelig ist und so fromm. Deshalb sagt er, du verdichtest Schuldlose wie Schuldige, Gerechte wie Ungerechte, wirfst du in einen Topf. Hiob zweifelt an der Gerechtigkeit Gottes, er ist fast irre geworden. Und an die 70 Vorwürfe richtet jetzt Hiob an Gott. Und jetzt denkt man sich, na endlich, also es muss ja Gott auch reagieren. Und tatsächlich reagiert jetzt auch Gott auf diese Anklagen des Hiobs. Er erscheint aber nicht in einer menschlichen Gestalt, sondern in einem furchtbaren Gewitter von Blitz und Donner begleitet. Man will damit sagen, er ist also unvorstellbar und unanschaubar. Und jetzt beginnt auch Gott zu reden. Aber ich muss Ihnen sagen, man ist aufs Erste sehr enttäuscht. Enttäuscht deshalb, weil auf keine einzige Vorwürfe, die Hiob hat, eingeht. Er könnte irgendwas aufgreifen und sagen, deshalb hast du diese Nein. Sondern er sagt einfach nur, er schreit einfach Hiob an, das ist ja auch dramatisch dargestellt, und das, wer ist, der verdunkelt den Ratschluss mit Reden ohne Einsicht. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Jetzt antwortet auch Gott. 70 Mal antwortet jetzt Gott auf die Vorwürfe, die er so Hiob einfach hat. Und da fragt er ihn zum Beispiel, Hiob, wo warst du bei der Erschaffung der Welt? Hiob, schau in den Himmel, schau dir diese Sterne an, zeig mir einen Stern, den du geschaffen hast. Er fragt ihn, warum regnet es manchmal hier? Warum scheint manchmal die Sonne? Du weißt es doch, wenn du so selbstbewusst auftrittst und mir jetzt da Vorwürfe machst. Und dann zählt Gott alle Tiere dieser Welt auf und sagt, hier, sag mir ein einziges Tier, das du geschaffen hast. Aber letztlich muss ich sagen, am Anfang schaut so aus, als ob Gott hier bloßstellen wollte. Das will er aber nicht. Das ist nicht die Absicht Gottes. Sondern er will ihm nur zu verstehen geben, dass er ein ganz kleines Winzchen von dem Ganzen, was es ist und gibt, von der Wirklichkeit eben versteht. Und dass man Gott mit dem Verstand nicht ausloten kann. Die Logik der Theologie erfasst niemals den ganzen Gott. Stellen Sie sich vor, wenn ich Ihnen auch tagelang bei Ihnen wäre und ich könnte Ihnen genau sagen, wie Gott ist. Es wäre jämmerlich durch die Worte. Jeder Theologe muss als letzten Satz immer sagen, abzulehnen, muss am Schluss sagen, und Gott ist der ganz andere, auch wenn er stundenlang über Gott reden kann. Aber das weiß er eh. Sie müssen ihn oft genug hören. Manchmal blinzelt das durch, dass er sagt, so ganz verstehe ich ihn halt auch nicht. Das heißt, und dann, da fällt mir übrigens auch ein, Fjodor Michailowitsch Dostojewski, der in diesem weltberühmten Roman Schuld und Sühne einfach einmal eine Frage stellt, was fragst du, was unmöglich zu beantworten ist? Wozu solche leeren Fragen? Warum das Schicksal? Warum Krisen? Lässt sich im Letzten halt doch nicht beantworten. Und diese Einsicht hat Hiob am eigenen Leib erfahren. Die Antwort ist nicht neu. Der Mensch muss erkennen, dass es keine Antwort auf diese Frage gibt und dass man die Größe Gottes niemals ausloten kann. Vielleicht war es die Schuld der Theologie, über Jahrhunderte so zu tun, als ob wir für jeden Topf den passenden Deckel haben. Und wir haben nicht genügend geachtet, dass wir die Menschen anlernen sollten, auch mit offenen Fragen zu leben. Das zeigt nämlich dann die Größe Gottes, dass er weit über unseren Verstand hineinreicht. Und ich muss Ihnen sagen, sehr geehrte Damen und Herren, das ist auch, wo der Glaube einfach beginnt. Das heißt, der Glaube ist ein Vertrauen in etwas zu haben, was man sich wirklich nicht so erklären kann. Und jetzt komme ich auf den letzten Satz oder auf die letzten Verse im 42. Kapitel, wo Hiob dann sagt, ich habe geredet in Unverstand, Dinge, die zu wunderbar für mich sind, die ich nicht begriff. Vom Hörensagen habe ich Gott von dir gehört. Nun aber hat dich mein Auge gesehen. Darum widerrufe ich und bereue. Und damit ist dann das Buch Hiob fast zu Ende, wenn es nicht einen so schönen Schluss gäbe. Aber ich muss Ihnen sagen, da müssen Sie halt zu dieser Erkenntnis kommen, dass Sie mit offenen Fragen leben. Denn dann plötzlich, und deshalb braucht man die Viecher am Anfang, und jetzt schenkt ihm Gott 14.000 Schafe, also das Doppelte, 6.000 Kamele, 1.000 Rinder und Esel. Und er bekommt auch wieder 3 Töchter. Aber das Schöne ist jetzt, am Anfang haben die Töchter gar keinen Namen. Du hast nur 3 Töchter gehabt. Und jetzt haben sie einen Namen und ich sage es Ihnen nicht hebräisch, weil ich Ihnen ja nicht imponieren möchte mit meinen Hebräischkenntnissen, sondern ich sage es Ihnen auf Deutsch. Sie heißen Täubchen, Zimtblüte und Schminkkörbchen. Schöner kann man Frauen nicht nennen. Und dann heißt es doch, er fand im ganzen Land keine schöneren Frauen als die Töchter von Hiob. Das heißt, Sie sehen auch hier diese Aussage des Buchs Hiob. Es ist ja zum Teil zum Verzweifeln, was der für eine Krankheit mitmacht, was das für Krisen sind, aber es ist halt eine Lösung, aber ich sage Ihnen, es ist nur eine Lösung. Es ist die Lösung des Glaubens. Nicht jedem ist diese Gnade eben so gegeben. Hier ist eben dann dieses Buch einfach zu Ende. Und ich sage Ihnen, das ist das Bild des Alten Testamentes über Gott. Das gilt natürlich auch für das Neue Testament. Aber ich muss Ihnen gestehen, es gibt eine Fortsetzung im Neuen Testament. Das Gottesbild hat ja dann durch das Kommen des Sohnes Gottes noch eine Konkretisierung erfahren. Gott hat sich im Neuen Testament nicht unbeeindruckt vom Leid dieser Welt gezeigt. Mit ein Grund, warum er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Und sein Sohn ist ja selbst in diese Leidensgeschichte eingetreten. Am Kreuz zeigt sich, wo Leiden aus Liebe übernommen wird. Und Jesus selbst hat den hohen Preis eben mit seinem Leben einfach bezahlt. Aber er hat es bezahlt, auch durch die Auferstehung. Und ich wollte Ihnen das in einem Schlussbild zeigen. Es ist natürlich, das kann unser Leben durchaus sein. Es hat natürlich ein bisschen Irrwege und so weiter. Gell? Aber wenn es eine Krise gibt, dann ist das schon sehr dramatisch. Dann haben Sie hier eine Knickstelle. In jedem Leben gibt es diese Knickstellen, wo man verwundet wird, wo man verletzt wird, wo man entsetzlich traurig ist und sich fragt nach der Gerechtigkeit Gottes. Und nach unserem Neuen Testament nehmen Sie diese wunden Stellen her und setzen Sie sie aufeinander. Dann haben Sie das, was wir das Kreuz einfach nennen. Wunde auf Wunde hat Jesus übernommen und durch seinen Tod und vor allem durch die Auferstehung hat er das dann überwunden. Das heißt, es ist dann eben diese Heilung von den Wunden. Das passiert immer wieder, wo wir einfach denken, dass wir verletzt sind, dass wir in Krisen kommen. Versuchen Sie das zusammenzudenken, im Glauben anzunehmen und jedes Mal, wenn wir Ostern feiern, jeden Sonntag, feiern wir Auferstehung, Erlösung und es löst sich wieder auf. Wenn nicht in diesem Leben, dann in Ewigkeit. Diese Erfahrung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Christinnen und Christen, wünsche ich aus ganzem Herzen. Dankeschön.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt, also mir ist zumindest zugegangen, viel, viel mehr Überblick und viel mehr verstanden über den Hiob. Wir haben schon einige Vorträge gehört und die Grundaussage war einfach immer dieses Gottvertrauen. Und das hat sich heute durch deinen ganzen Vortrag eigentlich gespiegelt. Dafür vielen, vielen Dank. Jeder muss dran arbeiten an seinem Gottvertrauen, aber das ist ja letztendlich auch unser Weg und unser Ziel als Gläubige. Danke noch einmal. Haben Sie Fragen? Bitte.
Sie haben in einem Nebensatz erwähnt, dass das Böse nicht personalisiert werden soll oder die umsetzt. Es gibt seit ungefähr 300, 400 Jahren ja eine Diskussion, was ist der Naturzustand des Menschen? Aus dem Alten Testament kommend ist es wirklich das Böse und das wird ja von der Aufklärung und eigentlich modern im Wesentlichen bestritten. Der Mensch ist bekanntlich nach der Aufklärung eine Tabula Rasa und es ist eben nicht das Böse. Was ist jetzt richtig, was Sie da sagen?
Also da ist die Bibel, was gescheitert ist, denn die Bibel ist keine Lösung. Wenn Sie die Bibel anschauen und durch Altes und Neues Testament, Böse ist sowohl personalisiert, auch im Neuen Testament, die Versuchung Jesu durch den Satan ist also personalisiert. Es ist aber gleichzeitig auch das Böse individualisiert. Das heißt, die Bibel gibt keine Antwort auf das. Und nachdem ich mich auf die Bibel stütze, die wir wieder nachhaben wollen. Das wird eine der Fragen sein, die Sie sich aufbewahren können und wenn Sie im Angesicht Gottes stehen und fragen sollen. Das ist genau dieser Punkt, wo ich Ihnen nicht sagen kann, sage ich Ihnen, das Böse gibt es, rät Sie die Hauptstadt auf. Wenn ich Ihnen sage, den Bösen gibt es, rät Sie die andere Hauptstadt auf. Ein schönes Beispiel, aber was ich bei den Studenten sage, ist der heilige Nikolaus. Jetzt sind Sie sich unter heilige Nikolaus. Wenn Sie das in unserer Kultur anschauen, ist er da immer mit dem Krampus gekoppelt. Und wir glauben, das sind zwei, der heilige Nikolaus, der absolut Gute, der Krampus, das absolut Böse. Soll ich Ihnen was sagen? Das ist eine Figur, schauen Sie mich an. Die Figur zu gucken, aber böse zugleich.
Ja, die Aufklärung sagt, das nicht böse.
Nein. Die Aufklärung geht halt wieder einen Schritt weiter, aber die Aufklärung ist ja auch nicht das Letzte. Sie werden sich wundern, sie werden 100 Jahre in die Aufklärung reden. Heute schon hat sie manchmal gegeben. Ja, also immer. Aktivität. Wir sind Menschen dieser Zeit und in dieser Zeit versuchen wir halt anzusehen. Wir leben in einer Nachaufklärungszeit, aber es ist schon ein bisschen Postaufklärung. Das ist ein bisschen so. Aber die Bibel, und das will ich Ihnen sagen, gibt keine Antwort. So Sie sagen, das Böse ist personalisiert, sage ich uns selbst. Wenn Sie sagen, nein, das ist in mir unsachlich. Das ist natürlich nicht befriedigend, gell? Aber da muss man wieder sagen, da müssen Sie sich daran gewöhnen, dass die Theologie halt auch offen stellt. Habe ich jetzt sogar. Wie können wir die ganze Wahrheit von Gott sagen? Na, du bist ja selber. Deshalb weiß ich nicht alles von mir. Jetzt sind Sie so klug wie zuvor.
Personalisiert ist oder nicht, sondern die Existenz des Bösen wird ja bestritten, als die Menschen sich befinden.
Das hat auch die Pädagogik mit der Grund, um zu sagen, am Anfang war es so, dass man gedacht hat, in der Theologie, der Mensch ist also sündhaft geboren und er muss zum Guten geführt werden. In der Zwischenzeit wissen wir aber, dass der Mensch nicht böse geboren ist, sondern dass er halt durch die Entwicklung so geworden ist. Und wir sollten schauen, dass er halt im Guten bleibt, so wie er geboren ist. Ich kann Ihnen da ein berühmtes Beispiel sagen über die Gebote. Wir haben ja Gebote in einer Anlassgebote, natürlich. Ja. Es gibt im Binsdau vor den Kinderwasserfällen, das ist ein Parkplatz, da parken Sie, dann müssen Sie einen Weg zu den Kinderwasserfällen gehen und da steht eine Tafel, die hat übrigens einen UNESCO-Preis auf der Tafel, steht also drauf, es ist ab jetzt verboten, den Weg zu verlassen und Pflanzen zu pflücken. Wer aber die Natur liebt, braucht diese Gebote nicht. Das heißt also, wenn Sie von sich aus gut sind, braucht man nicht so gleich am Weg. Wenn Sie aber von sich aus nicht gut sind, dann ist das, was man sagt, Geld. Also das ist nur ein Versuch, das zu tun.
Wenn man die ganze Schöpfung so anschaut, könnte man zu dem Schluss kommen, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die nach dem Sinn des Leibes fragen. Es sieht ja nicht so aus, als würde irgendeine andere Tiergattung reflektieren, warum die Herde niedergeschossen wurde oder sonst was. Insofern sind wir Menschen eigentlich auch geschlagen mit dieser, vielleicht mit diesem Verstand, nach dem Leid fragen zu müssen. Und dann versuchen, im Laufe des Lebens lernen zu müssen, dass niemals eine Antwort kommt. Sie war auch noch nie da. Kein einziger ist je zurückgekommen, hat uns eine Erklärung gegeben. Also ich glaube, wir Menschen sind über die Maßen mit diesem Leid beschäftigt, weil wir ganz anders können, weil wir es als Einzige hinterfragen müssen. Das ist eigentlich eine Klage.
Wenn wir nur im Leid stehen würden, wäre es eine Frage. Aber Sie haben ja nicht nur Krisenzeiten, Sie haben ja auch schöne Zeiten. Und da haben Sie natürlich recht, wenn Sie das Schöpfungsgedicht anschauen, es heißt natürlich, und als dann am sechsten Tag der Mensch geschaffen, und Gott sah, dass es sehr gut war. Deshalb sind wir eben keine, ich bedenke, höher entwickelten Tiere, sondern eine andere Art von Spezies. Ein bisschen was haben wir wie die Viecher, gell? Die haben auch zwei Tiere, so was, also. Aber wir sind also mehr. Wir können reflektieren. Das können wir nicht. Deshalb sagt er die Bibel und es war gut. Sehr. Und Gott sagt, dass es sehr gut war. Das hebt uns halt aus der Tierwelt sozusagen, macht uns aber auch verantwortlich dafür. Ein Viech ist für mich nicht verantwortlich. Aber ich bin für das Tier verantwortlich. Und ich würde auch wissen, natürlich ist Ihr Jahresthema jetzt Krise. Aber es gibt Männer, die so viel Freude. Wenn Sie zum Beispiel unseren christlichen Glauben anschauen, eine Schönheit ist ja unglaublich. Verstehen Sie, was wir an christlichen Glauben für Schönheit haben? Wie christlicher Glaube unser Leben einfach bereichern kann. Wenn Sie, nicht nur bei Gottesdiensten, aber überhaupt, was Christlicher Glaube geschaffen hat. Wie schön das ist. Nur in diesem Jahr ist halt Krise das Thema. Deshalb habe ich Ihnen über Heilung erzählt.
Karl?
Also es hat einmal ein Frager hat gesagt, wenn Adam und Eva Asiaten gewesen wären, dann hätten sie die Schlange gegessen und nicht den Apfel.
Jesus Pascalis gehört zu einem Osternacht. Aber jetzt muss ich ganz sagen, die Schlange wird bei dir auch personalisiert, entschuldigt als Frau. Das heißt, es ist ein Dialog zwischen zwei Frauen. Und sie wissen den Frauen weg. Der Adam steht der Bibel vor. Er sagt, es ist ein Jäger. Er sagt, der Keiner. Die Frauen reden ununterbrochen, steigen sich den Augen zu, weil der Adam steht und dann mit ihm dann 17 und 18 und das andere. Schmachvoll kann ein Mann und gar nicht verstehen. Das ist die Frau ist einfach die Richtung vor. Ich muss Ihnen sagen, das setzt sich ja im Neuen Testament vor. Wenn Sie an die große Geschichte denken, die Männer, die sind da angeblieben, im Feuer, dieser Sturm und so weiter, schon, das war so wahrscheinlich vor. Es war die Frau, die zum Grab gegangen sind, so wie das Gott ist leer. Und wenn Sie dann sich das anschauen, die Evangelium, Sie gehen dann zu den Aposteln hin und sagen, das Grab ist leer. Wissen Sie, was die Männer sagen? Die Frauen, ich glaube, dass sie das nicht sagen. Die Frauen, sie spinnen. Sie haben nicht alles bei Verstand. Und sie wissen, wie schwierig das für Maria Magdalena war, im Gegensatz zu gewinnen, dass er zum Grab geht. Und so was ist Bordspur. Das ist ja noch dramatischer. Denn das vergegenwärtigen. Sie wird viel schneller wie er, weil sie aber nicht Zeugen sein kann. Bleibt sie wenige Meter vor dem Grab stehen und sagen sie jetzt, ey, du endlich, du darfst nicht. Dann geht man sagt er auch, das ist für es wirklich auch verstanden. Aber ich sage Ihnen, deshalb freue ich mich sehr, dass die Frau Dr. Kellens Falkowitz heute bei dieser Kommission ist, wo es um Frauenfragen geht. Ich möchte Ihnen nur sagen, war interessant, ja, vielleicht bin ich nicht sicher, es wird nichts rauskommen. Haben diese Kommission. Und wir haben immer noch keine, obwohl das biblisch ist. Wir haben, bevor wir den Bart hatten, haben wir gleich nicht wiederkommen. Denken Sie an Korrektur. Ich weiß nicht, wieso, dass die anderen nicht wissen, können wir auch alle lesen. Aber Sie wissen, die Tradition ist halt wirklich ein schwieriges Gewicht. Auf der einen Seite freuen wir uns über die Tradition. Sie bringt uns so schöne Stufen, wie wir sie eben haben, dass wir sie nur an die gleichzeitig hält sie uns halt im Denken von neuen Schritten. Das dauert. Und da wünsche ich dieser Kommission natürlich, dass das alles ist. Das ist doch einfach so. Obwohl ich ihn bekomme, schon bald wieder
der Hiob weiß nicht, warum er so ein tiefes Leid erfährt. Aber es heißt ja zu Beginn, gibt es sehr wohl eine Erklärung, warum. Nur die drei Theologen haben das nicht gewusst. Es gibt ja ganz am Anfang das Gespräch zwischen dem Bösen und Gott. Und es ist quasi wie eine Wette. Ich gebe dir, und der Hiob, es wird eigentlich die Wette Gottes mit dem Teufel auf den Rücken des Hiob ausgetragen. Das heißt, die Ursache seiner Krankheit ist die Wette da zwischen Gott und dem Bösen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir haben ja heutzutage in der dritten Welt hunderte von Hiobs, die nicht wissen, warum sie Aussatz und Elend und weiß ich was haben. Da gibt es ja wohl eine Erklärung, dass das nicht von Gott kommt, sondern heute weiß man, das sind die Umweltschäden, die von den reichen Leuten, dieser Versuch etwas zu erklären war immer da. Früher hat man noch nicht so viel gewusst, da hat man dann sogar heute, in unserem Jahrhundert Covid, haben wir tatsächlich ein paar ewig Vorgestrige gesagt, ja, das ist eine Prüfung ja, Gottes, eine Strafe ja. Gottes für das sündhafte Leben. Und was die Bibelstelle mit Adam und Eva betrifft, der Adam hat nicht aus Kavaliersdelikt den Apfel gegessen, sodass er der charmante Frau, die Frau sozusagen den Wunsch erfüllt, sondern es war doch der Hauptgedanke, er wollte vom Baum der Erkenntnis essen, das heißt, er wollte so sein wie Gott. Das war das erste Mal. Ja, beim Turmbau zu Babel war ja dieselbe Anmaßung. Und ich habe immer gedacht, na, jetzt sind sie froh, dass die Frau als Verführerin des Adam, und sie hat so quasi die Sünde in die Welt gebracht, und daher ist sie als sündiges Wesen ständig zu meiden. Also wenn man sich die Priester-Lehrgänge anhört, im Buch steht dann, wenn eine Frau ihm begegnet, dann soll er den Blick senken, denn sie ist die Versuchung Gottes. Also,
das steht aber nicht in der Bibel, sondern das steht in der Hausordnung unseres früheren Priesterseminars in Wien.
Ja, ja.
Wenn dir eine Frau am Gang begegnet, dann ist eine Hausfrau, dann sollte dich zur Wand drehen. Das ist in der Hausordnung geschrieben. Die haben wir aber schon korrigiert.
Ich weiß, aber ich sage es gar nicht früher. Letzte Anmerkung, die Versuchung Jesu in der Wüste, die nimmt auch der Dostojewski in seinem Roman.
Ja.
Und in der Interpretation der Literatur ist gestanden, es sind nicht zwei Personen, sondern die Versuchung ist eigentlich, dass Jesus sehr wohl sich überlegt, er könnte auch anders. Ne? Die Prüfung, die Versuchung ist, dass er die Prüfung mit den Vorschlägen des Satans und die Möglichkeit des Wissens, die ist in ihm, das heißt, es ist in einer Person dieser Konflikt die Möglichkeit.
So wie ich gemeint habe, Piccolo und Campus.
Ja, genau.
Ja. Danke schön.